Liebe Zuhörer, Sie hören den Mitternachtsruf, die tägliche Predigtsendung unseres Missionswerkes auf Radio Neue Hoffnung. Gleich spricht René Malgo zu Ihnen zum Thema: Wie erkenne ich Gottes Willen in meinem Leben? Doch zuerst folgt die Schriftlesung, gelesen von Samuel Ziegler. Weiter hören wir noch das Lied »Ich liebe nur Jesus«, gesungen und gespielt von Deanna Wilder und Caroline Keller. Danach wünschen wir Ihnen beim Hören dieser Botschaft des Herrn reichen Segen, Ihr Missionswerk Mitternachtshof.
Ich lese aus Epheser Kapitel 5, die Verse 8 bis 17. Epheser Kapitel 5, ab Vers 8 bis Vers 17. Früher gehörtet ihr zwar zur Finsternis, aber jetzt gehört ihr durch den Herrn zum Licht. Lebt nun auch als Menschen des Lichts. Ein solches Leben bringt als Frucht jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Fragt immer danach, was dem Herrn gefällt, und beteiligt euch nicht an den nutzlosen Dingen, die aus der Finsternis kommen, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was manche heimlich tun, ist schon auszusprechen unanständig. Wird es aber bloßgestellt, dann wird es durch Gottes Licht offenbar. Denn alles, was ans Licht kommt, kann selbst Licht werden. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, steh auf vom Tod, und der Messias wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Törichte, sondern als weise Menschen. Nutzt die Gelegenheit, die Gott euch gibt, denn wir leben in einer bösen Zeit. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will.
I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be by his nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's red sway. I'd rather have Jesus than
nicht Häuser und Land. Ja, guten Morgen, ich möchte gern beten und dann beginnen. Himmlischer Vater, danke für deine große Liebe und Gnade zu uns und ich bitte dich, dass du auch durch deinen Geist wirkst, Herr. Mach du das groß, was du groß machen willst. Verherrliche deinen Sohn, unseren Herrn und Erlöser, in unserer Mitte, in unseren Herzen, Herr, und stärke uns da und so, wie wir es jeweils nötig haben, auch für die kommende Woche. Ich danke dir dafür. Amen. Ja, also das Thema, wie erkenne ich Gottes Willen in meinem Leben, das ist ein Lieblingsthema in der Jugendgruppe oder zumindest war es zu meiner Zeit, aber es bleibt eigentlich auch, wie ich gemerkt habe, auch wenn man älter wird, spannend. Es ist ja so, im Buch Richter lesen wir von Gideon und der wurde von Gott berufen, sein Volk zu retten, aber der Gideon, der war ja gelinde gesagt ein wenig skeptisch. Als der Engel des Herrn mit ihm redete. Und so forderte er mehrere eindeutige Zeichen und Gott gab sie ihm. Für Gideon konnte es keinen Zweifel geben, was Gott von ihm wollte. Hand aufs Herz, so hätten wir es doch im Alltag bei der Entscheidungsfindung auch gerne. Wir beten mit dem Psalmisten, wirke an mir ein Zeichen zum Guten. Und wir können auch sehr kreativ werden, darin gewisse Zeichen von Gott zu fordern. Aber wie jeder, der schon seit einiger Zeit gläubig ist, weiß, so läuft das oft im christlichen Leben nicht. Nach dem Verständnis des Neuen Testaments lassen sich die Kinder Gottes vom Geist Gottes leiten, sagt Paulus in Römer 8, Vers 14. Römer 8, Vers 14, Kinder Gottes lassen sich vom Geist Gottes leiten. Und wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben und es mangelt uns an Weisheit, dann sollen wir ohne Zweifel und im Glauben Gott darum bitten und er gibt es uns gerne und ohne Vorwurf, Jakobus 1, Vers 5. Ja, damit wäre das Thema eigentlich erledigt. Doch, und ich spreche aus Erfahrung, doch im Alltag ist es für uns nicht immer so ganz einfach, auch wenn es so wäre. Vor allem, wenn wir vielleicht Charaktere haben, die zu Selbstzweifeln neigen oder auch zu übermäßigen Skrupeln. Es gibt auch Leute, die sich nichts fragen, die brauchen eine andere Predigt. Aber es gibt auch Leute, die können hinterfragen, bis sie in einem Dickicht an Fragen gefangen sind und ihr ganzes Leben ist gelähmt. Denn wir wollen ja nicht in eine Fallgrube stürzen. Wir wollen ja Gott nicht enttäuschen, wir wollen nicht auf die Einflüsterung des Feindes hereinfallen oder uns von unseren eigenen trügerischen Herzen täuschen lassen. Und wenn wir darüber nachdenken, könnte so vieles schiefgehen, dass wir am besten gar nichts mehr tun. Gott sei Dank, und das meine ich wirklich so, nicht einfach so dahingesagt, Gott sei Dank lässt uns Gottes Wort hier nicht im Stich. Es gibt viele, viele Hinweise, die wir dem unerforschlichen Reichtum des Herrn Jesus Christus entnehmen können. Aber ich möchte 7 Fragen herausgreifen, die wir uns stellen können, um im Leben auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Diese Fragen habe ich von verschiedenen Auslegern und Seelsorgern übernommen. Also das ist nicht meine Weisheit. Alles, was besonders anspricht, ist nicht von mir. Aber sie haben auch mich selbst in meinem Leben geholfen und ich glaube auch davor bewahrt, in gewissen Dingen übereilig oder nicht dumm zu handeln. Dies sind die Fragen und darauf möchte ich dann jeweils eingehen. Erstens, ist eigentlich die Grundlage, steht meine Entscheidung in Einklang mit Gottes Wort? Zweitens, fördert meine Entscheidung meine Liebe? Drittens, fördert meine Entscheidung meine Heiligkeit oder mein Wachstum in der Heiligung, besser gesagt. Also nicht Scheinheiligkeit. Viertens, steht meine Entscheidung in Einklang mit bisherigen Lebensführungen Gottes? Fünftens, gibt es Bestätigungen für meine Entscheidung? Sechstens, habe ich den Frieden Gottes bei meiner Entscheidung? Und siebtens, tatsächlich dann, was sagt mein Herz zu meiner Entscheidung? Ja, was meine ich mit diesen Fragen? Kommen wir zur ersten Frage, die wir uns stellen können, um Gottes Willen im Leben zu erkennen. Steht meine Entscheidung in Einklang mit Gottes Wort, also mit seiner heiligen Schrift? Diese Frage ist die einfachste und das ist die Grundlage erst einmal jeder Entscheidungsfindung. Die Lehre unseres Herrn und seiner Apostel gebietet und verbietet uns gewisse Dinge, die auch klar definiert sind. G.K. Chesterton, er hat die göttlichen Gebote und Verbote einmal mit einem Zaun hoch oben auf einem Berg verglichen und auf diesem Berg ist ein Spielplatz. Auf diesem Spielplatz können sich die Kinder frei und froh austoben haben Freude und Sicherheit. Kommen sie aber auf die Idee, über den Zaun zu klettern und zu gucken, ob sie jenseits des Zaunes auch Spaß haben, wird es gefährlich und ja. So ist es im Leben eines Christen. Gottes Geist wird uns nie dahin führen wollen, dass wir etwas tun, was gegen Gottes geoffenbarten Willen in der Heiligen Schrift verstößt. Also ganz allgemein zum Beispiel, egal wie stark deine Emotionen sind, Gott wird nie von dir verlangen, eine Affäre einzugehen oder deine Frau und Kinder zu vernachlässigen oder deinen Arbeitgeber zu betrügen oder deinen Nächsten zu schaden oder deinem Nachbar Böses zu tun und so weiter und so fort. Also das sind erst einmal die klaren allgemeinen Dinge. Es ist niemals Gottes Willen, dass wir etwas Böses tun und sündigen. Ja, so weit, so klar. Ich denke, da müssen wir nicht lange drüber diskutieren. Aber kommen wir darauf aufbauend zur zweiten Frage. Fördert meine Entscheidung meine Liebe? Was ist das höchste Gebot? Das sagte Herr Jesus immer wieder in den Evangelien. Die Liebe zu Gott und meinen Nächsten. Also zu Gott und den Menschen. Und laut Paulus steht das Gebot der Liebe sogar über den Glauben, denn er schreibt zum Beispiel in 1. Korinther 13, Vers 2, in 1. Korinther 13, Vers 2, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, was wäre ich dann? Nichts. Was ist Liebe? Habe ich einmal eine hilfreiche Definition gehört und die ist mir geblieben. Liebe ist, das Gute des Anderen als mein Gegenüber zu wollen. Liebe ist, das Gute des Anderen als mein Gegenüber zu wollen. Liebe ist in diesem Fall nicht irgendein warmes Gefühl. Das sind ja die Leute, die dann die Affären haben und sagen, es ist Liebe. Nein, Liebe ist eine Herzenshaltung, eine Entscheidung, nämlich das Gute des Anderen als mein Gegenüber zu wollen. Das bedeutet, wenn wir uns in einer Lebensfrage Gedanken machen, ja, ist das jetzt auch Gottes Wille für mich? Dann können wir uns auch ganz ehrlich die Frage stellen, wenn ich jetzt diesen Weg gehe, mehre ich darauf meine Liebe oder wird sie vielleicht erkalten? Werde ich vielleicht auf diesem Weg äußerlich erfolgreich, aber innerlich zynisch? Dieses Prinzip der Liebe Sofern ich es ernst nehme, hält mich auch davon ab, in Schwärmerei zu verfallen oder verrückte Dinge zu tun. Zum Beispiel schreibt der Apostel Paulus in 1. Timotheus 5, Vers 8, 1. Timotheus 5, Vers 8, da geht es eben um Liebe in der Praxis, nicht um Schwärmerei. Wenn aber jemand für seine Angehörigen, besonders für die eigenen Hausgenossen, nicht sorgt, der verleugnet damit den Glauben und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Ja, der sitzt. Wenn ich meine, etwas tun zu müssen und dabei meine Familie vernachlässige oder nicht mehr für sie sorgen kann oder auch in einem anderen Bereich damit die Arbeit nicht mehr richtig tue, für die ich bezahlt werde, dann kann ich davon ausgehen, dass das nicht Gottes Wille ist, denn das verstößt gegen das Prinzip der Liebe. Das ist auch sehr wichtig, wenn es um vermeintlich oder scheinbar fromme Dinge geht. Wir können im Namen Gottes die blödesten Sachen machen, wenn wir nicht nachdenken. Wir sollten darauf achten, dass unser Herr Jesus, als er von der Gottesliebe spricht, oder wann immer er von der Gottesliebe spricht, erwähnt er in einem Atemzug das Gebot, dass die Liebe zu Gott gleichgestellt ist. Und das ist die Liebe zu wem? Zu unserem Nächsten. Beide Gebote stehen auf einer Stufe für unseren Herrn. Warum? Ja, wie Johannes schreibt, weil unser Nächster das Bild Gottes trägt. Und Johannes, er schreibt ja zum Beispiel in 1. Johannes, also der Brief 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber er hasst doch seinen Bruder, dann ist er was? Ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Egal wie fromm es klingt, jetzt auf Entscheidungsfindung angewendet, egal wie fromm es klingt, eine Sache kann nicht Gottes Wille sein, wenn ich damit meine Verpflichtungen und Aufgaben meinen Nächsten gegenüber vernachlässige. Ich bin zum Beispiel nicht dazu berufen, jede Nacht durchzubeten, wenn ich am Tag darauf weder für meine Familie sorgen noch meiner Arbeit nachgehen kann. Es klingt vielleicht ganz fromm und ganz schwärmerisch, ganz tolle Dinge können uns einfallen. Aber wenn wir in der Praxis nicht mehr Liebe erweisen können, dann ist es einfach nicht Gottes Wille. Darum, wenn du dich fragst, ob ein Weg, den du gehen wirst, auch Gottes Wille für dich ist, dann frage dich, ob du darauf das Gebot der Liebe zu Gott und den Menschen auch weiter erfüllen kannst oder darauf vor allem zunehmen kannst. Denn dieses Prinzip der Liebe wird dir dann auch die Angst vor falschen Entscheidungen nehmen. Wie sagt Johannes, Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht. Ja, natürlich, wir sind keine Hellseher und wir sind auch nicht perfekt und in der Liebe werden wir immer Schuldner bleiben. Aber wenn wir uns die Frage der Liebe ehrlich stellen, auch wenn wir unseren eigenen Mangel erkennen und im Gebet bewegen, dann wird der Heilige Geist, der ein Geist der Liebe ist, uns auch die richtigen Impulse geben. Deshalb sagt zum Beispiel Augustinus mit Recht, das finde ich ein schöner Spruch, liebe und tu, was du willst. Liebe und tu, was du willst. Ja, wirklich, so einfach ist es eigentlich, aber eben, die Sprüche klingen so einfach, aber im Alltag ist es dann doch nicht so einfach. Aber kommen wir darauf, aber halte das im Hinterkopf, liebe und tu, was du willst, kommen wir darauf aufbauend zur dritten Frage, die wir uns stellen können. Fördert meine Entscheidung mein Wachstum in der Heiligung. Wenn wir auch keine Ahnung haben, was Gott von uns will, eines sagt Gottes Wort, das ist Gottes Wille, eure Heiligung oder Heiligkeit. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Also wenn wir den Weg gar nicht sehen, wir wissen, eines will Gott auf jeden Fall, unsere Heiligung. Wenn wir also vor einer Weggabelung oder einer Entscheidung stehen, können wir uns fragen, wir sollten uns fragen, kann ich auf diesem Weg auch weiter in der Heiligung wachsen? Oder steht dieser Weg vielleicht meiner Heiligung im Weg? Und die Liebe, sie fragt damit verbunden, fördere ich auf diesem Weg auch die Heiligung oder das Heil meiner mir anvertrauten Angehörigen und Nächsten, die Gott mir auf den Weg gestellt hat? Treibe ich mich und meine Nächsten durch meine Entscheidungen von Gott weg? Oder bringe ich uns ihm näher? Natürlich so weit, nur wie es an mir liegt. Es geht hier nicht um irgendwelche Allmachtsfantasien, sondern um mein persönliches Verhalten. Diese Art von Fragen bewahrt uns dann auch davor, egozentrische und dumme Dinge zu tun. Erneut, wir sind keine Hellseher. Also ich erwarte weder von mir selbst noch von euch, dass sie jetzt so lange nachdenken, bis alle Wege für uns klar sind. Und wir sind auch sehr oft nicht Heilige in der Praxis in unserem Benehmen. Frag nur meine Ehefrau. Aber wenn dieses Anliegen doch aufrichtig da ist, in aller Schwachheit, dann stehen wir im Einklang mit dem Heiligen Geist Gottes in uns, der eben ein Heiliger Geist ist und der auch mit unaussprechlichen Seufzern sich vor Gott, dem Vater, in uns, für uns verwendet. Also wir stehen dann in der Haltung, die das Wesen des Geistes, der uns lenken will, ausmacht, wenn wir nach der Heiligung fragen. Ja, und wie die Liebe ist auch Heiligkeit kein irgend abstraktes Gefühl, so wie man am Morgen aufsteht und ist irgendwie bester Laune und man fühlt den Heiligenschein. Den habe ich nie gefühlt, keine Angst. Darum geht's nicht. So wie ich mich entscheide, dass ich das Gute des anderen als mein Gegenüber will, so entscheide ich auch mich in allen Dingen danach auszustrecken, meinem Herrn Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Soweit ich es erkenne und es an mir liegt. Denn das ist Heiligung. Immer mehr mit unserem Herrn zusammenzuwachsen. Also vor dem Bösen zu fliehen und in Gottes Arme zu rennen. Es geht nicht um unsere eigene Perfektion, sondern um das, worauf wir unsere Herzen ausrichten wollen. Und das hilft tatsächlich, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Kommen wir zur vierten Frage, die wir uns stellen können. Steht meine Entscheidung in Einklang mit bisherigen Lebensführungen Gottes? Diese Frage ist vielleicht schon etwas schwieriger, aber sehr hilfreich, wenn wir sie richtig beurteilen. In 1. Korinther 7, Vers 20, da sagt Paulus etwas sehr Bemerkenswertes. Und da schreibt er unter anderem auch Sklaven, die nicht einfach so aus ihrer schlimmen Situation loskommen konnten. Paulus sagt: Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat. Was meint er damit? Es ist tatsächlich so, dass Gott uns auch durch die Umstände beruft, durch die Nächsten, die er uns eben auf den Weg stellt, auch durch unseren eigenen Charakter, unsere eigenen Möglichkeiten und Begrenzungen, unsere Stärken und Schwächen, unsere Begabungen, unseren Familienstand, unsere allgemeine Lebenssituation. Also ich gucke manchmal mit Neid auf Nati, weil er kann predigen und praktisch tätig sein, aber ich war praktisch nie gut, also wird mich Gott niemals dazu berufen, ein Mechaniker zu werden. Weil das wäre nicht gut für meine Nächsten und wahrscheinlich auch nicht gut für meine Nerven. Aber so ist Gott. Er beruft uns eben auch durch ganz alltägliche Dinge. Und darum sagt Paulus, jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihn der Ruf Gottes getroffen hat. Vielleicht auch ein Beispiel: bekomme ich einmal ein Gefühl der Unzufriedenheit, weil ich einen normalen Job bei einer Bank habe. Also nicht ich, aber einfach allgemein gesagt, eine Familie unterhalten muss und sonst keine Zeit und auch keine Kraft habe für die vermeintlich spektakulären und geistlichen Dinge. Und vielleicht sehe ich mich plötzlich in einer Midlife-Crisis berufen, nach Afrika zu gehen und ein Waisenhaus aufzubauen, um endlich mal was Gutes zu tun. Obwohl mir das als Christ nie vorher auf dem Herzen lag, ich auch keinen Freundeskreis habe, der mich da finanziell unterstützen würde, ich meine eigene Familie nicht dahinter steht, meine Gemeinde das auch überhaupt nicht sieht und ich auch überhaupt kein Organisationstalent habe. In einem solchen Fall ist es wohl schlicht und ergreifend nicht Gottes Wille für mich und macht es Sinn, auf das zu hören, was Paulus schreibt. In 1. Korinther 7, Vers 17, 1. Korinther 7, Vers 17 sagt er dann weiter: Im Übrigen soll jeder so leben, wie es der Herr ihm zugemessen hat, wie Gottes Ruf ihn getroffen hat. Das heißt nicht, dass nicht spektakuläre Änderungen in unserem Leben möglich sind, aber unser Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Unser Gott, um es mal so zu sagen, ist kein Chaot. Er führt uns nicht im Widerspruch zu allem, was vorher unser Leben als Christ bestimmt hat. Krass gesagt, Gott verlangt von einem siebenfachen Familienvater nicht, dass er jetzt ein einsamer Einsiedler wird. Ja, wir dürfen unsere Stellen kündigen, wenn wir dabei nicht sündigen und neue Möglichkeiten haben. Ja, wir dürfen auch unseren Bankjob an den Nagel hängen und ein Waisenhaus aufbauen, wenn wir dazu in der Lage sind, selbst wenn uns alle anderen auslachen. Ja, wir dürfen sogar das Unmögliche anstreben, weil bei Gott alle Dinge möglich sind. Aber das Prinzip bleibt dabei bestehen, dass wir nicht ignorieren, wohin Gott uns in einem Leben mit ihm bis dahin schon geführt hat und welchen Stand er uns zugemessen hat, denn das ist das Wesen von Weisheit. In Johannes 3, Vers 8, da sagt unser Herr, in Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem Geist geboren ist. Was meine ich jetzt damit? Nun, es kann durchaus vorkommen, und das wollte ich auch noch dazu zu diesem Punkt erwähnen, es kann durchaus vorkommen, dass die Leute um dich herum ganz genaue Vorstellungen und Erwartungen davon haben, was dein Stand ist. Ein Sklaventreiber wird immer von einem Sklaven erwarten, dass er ein Sklave bleibt. Aber vielleicht hat dieser Sklave die Möglichkeit, frei zu werden. Dann kann er das auch werden. Und wir müssen auch auf unsere Nächsten hören, weil wir sie lieben oder lieben sollten. Und weil sie auch oft unsere Möglichkeiten besser einschätzen können als wir selbst. Aber dennoch verwechsle Nächstenliebe nicht mit der Weigerung, selbst Verantwortung vor Gott zu übernehmen. Wir alle stehen selbst vor unserem Herrn. Wenn wir dann vor dem Thron stehen, können wir nicht auf unsere Nächsten zeigen, ja, die haben mich daran gehindert, obwohl ich wusste, es war dein Wille. Sagt Gott, ja. Und? Paulus sagt in einem anderen Kontext, und das ist sehr interessant, in 1. Korinther 2, Vers 11, 1. Korinther 2, Vers 11, wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? So erkennt auch keiner Gott, nur der Geist Gottes. Wenden wir jetzt diesen Vers auf unseren Fall an, dann kennt Gottes Geist als Gott, nur er kennt alle Eventualitäten. Alle was wäre, wenn's, kennt nur Gott. Aber nur du und sonst niemand Menschliches. Nur du kennst alle deine Überlegungen und auch das ganze Wirken Gottes in deinem Leben bisher. Wenn der Geist und dein Herz dich vielleicht in eine andere Richtung drängen, als es andere meinen, dann muss das nicht zwingend falsch sein, solange du deine Verpflichtungen treu erfüllen und die anderen sechs Fragen auch positiv beantworten kannst. An einer Stelle ruft Paulus aus, macht euch nicht zu Sklaven von Menschen, sondern... Das ist dann wieder eine andere Stelle. Erfüllt als Sklaven Christi von Herzen den Willen Gottes. Bei allem, was wir tun, ist es einfach wichtig, auf unseren Herrn zu schauen und bereit zu sein, seiner Führung auch zu folgen. Am Ende weiß einzig der Geist Gottes in dir, welchen Weg du mit deinen Eigenheiten und in deiner besonderen Situation gehen musst. Vertraue auf ihn. Aber unter Berücksichtigung, Gehorsam, Liebe und auch der Heiligung. Kommen wir zur fünften Frage. Gibt es Bestätigung für meine Entscheidung? Ja, wie gesagt oder angedeutet, die ersten drei Fragen sind eigentlich die einfachsten. Sie hängen zusammen mit Gehorsam, Liebe und Heiligkeit. Das ist immer die Grundlage. Also wenn irgendetwas gegen die Nächstenliebe verstößt, müssen wir gar nicht weiter überlegen. Die Fragen 4, also was wir soeben gestellt haben, und die Frage 5, zu der wir jetzt kommen, die sind ja schon etwas subjektiver oder auch subtiler. Eben, stimmt es überein mit bisherigen Führungen Gottes oder gibt es Bestätigungen? Das ist nicht immer leicht zu beantworten, muss man auch nicht immer beantworten können. Aber es kann hilfreich sein. Und mit Bestätigung, das ist vielleicht auch wichtig, dürfen wir nicht den äußerlichen Erfolg verwechseln. Denn wenn es nur um Erfolg geht, wer tut dann immer Gottes Willen? Die Wohlstandsevangelisten. Die haben Erfolg. Die religiösen Scharlatane, die haben Erfolg. Die Hochstapler, sie haben Erfolg. Und da könnte sogar man sagen, wenn man da weiter denkt, ja gut, dann hatte Herr Jesus, hat ja keinen Erfolg gehabt, er starb am Kreuz, menschlich gesprochen. Hätte er dann sagen müssen, es war nicht Gottes Wille, ans Kreuz zu gehen, er hat einfach versagt, das Reich aufzurichten. Nein, das sei ferne. Es geht nicht um menschliche Maßstäbe für Erfolg. Es geht auch nicht immer um spektakuläre Zeichen wie bei Gideon, auch wenn das geschehen kann. Da habe ich auch schon Zeugnisse gehört, dachte ich, ach, das wäre jetzt schön. Aber Gott wirkt bei jedem anders. Nein, mit Bestätigung ist ein Stück weit das gemeint, was Paulus zum Beispiel in Apostelgeschichte 16 erlebt hat. Der Zeit halber kann ich Ihnen dieses Kapitel nicht vorlesen. Aber in Apostelgeschichte 16, da sehen wir, wie der Heilige Geist den Apostel daran hindert, in gewisse Regionen zu gehen, und er wird in eine andere Richtung geführt, um das Evangelium zu verkündigen. Durch die Umstände, durch Hindernisse oder eben durch geöffnete Türen erhielt Paulus jeweils die göttlichen Absagen oder Bestätigungen für seine Entscheidungen. Ihr Lieben, Es ist keine Schande, wenn wir sämtliche geistliche Prinzipien erfüllen, also auf unseren Herrn schauen, wie Paulus, wenn wir etwas ausprobieren und dabei die Bestätigung Gottes ausbleibt, weil er etwas Besseres vorhat. Das ist keine Schande. Das ist Paulus passiert. Paulus hat das erlebt und er wurde herumgelenkt. Das meine ich mit der Frage der Bestätigung. So etwas kann sehr subtil sein. Sie sind auch oft etwas, was nur du selber merken kannst und kein anderer. Paulus bekam zum Beispiel einen Traum. Also ich habe noch nie einen Traum bekommen. Ich vermute, das geschieht auch nicht. Aber das war jetzt im Fall von Paulus so. Es ist nämlich nicht so, dass immer alles in deinem Leben glatt laufen muss und jeder dir zustimmen muss. Und wenn du den Weg des Jubels gehst, also wo alle dir zujubeln, dann weißt du, das ist richtig. Das meine ich nicht. Gerade die guten und lohnenswerten Entscheidungen im Leben sind oft auch von schweren Anfechtungen begleitet. Die Bestätigung kann auch etwas so Simples sein, dass dir plötzlich eine Möglichkeit oder eine Ressource zur Verfügung steht für das, was dir auf dem Herzen liegt, was vorher nicht da war. Davon habe ich auch schon einige Zeugnisse gehört oder von solchen Fällen. So hatte zum Beispiel ein Christ eine Sache auf dem Herzen, wusste nicht, ob es Gottes Wille war, und plötzlich wird ihm das per E-Mail von einem Mitchristen, den er nicht kennt, angeboten, was ihm gefehlt hat für den Weg, den er vor Augen hatte. Das heißt nicht, dass alles jetzt so kommen muss, wie dieser Christ sich das ausmalt. Vielleicht bleiben jetzt weitere Bestätigungen aus und am Ende führt Gott doch anders, aber das ist gar nicht tragisch. Denn selbst wenn wir den Weg nicht immer sehen, wird der Heilige Geist uns nicht mutwillig ins offene Messer laufen lassen, wenn wir auf seine Leitung vertrauen und sie auch erbitten. Nein, er wird uns so führen und wo nötig auch herumlenken, wie es aus göttlicher Sicht um das Heil unserer Seele wille am besten ist. Also zum Beispiel nur als Nebengedanke, das ist ja dann auch so eine Frage, die immer wieder die Leute beschäftigt, vor allem wenn es schlecht läuft. Du hast gebetet für eine Frau oder einen Mann, du heiratest ihn jetzt und plötzlich läuft es in der Ehe nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Und da kommt das Fragen, vergib mir, dass ich das sage, das törichte Fragen, das blöde, das dumme Fragen, war es vielleicht doch nicht Gottes Wille? Nein, natürlich war es Gottes Wille, du hast gebetet, du hast geheiratet, das ist jetzt deine Frau, das ist jetzt dein Mann. Ja, so, das war gar nicht im Skript, aber ich höre es immer wieder. Nicht ich selbst, aber, nein, also wirklich, es geht nicht um, der Mensch bleibt Mensch. Und wenn es mal eben nicht so läuft, dann denken wir schon, wir müssten alles ändern. Kommen wir zur sechsten Frage. Habe ich den Frieden Gottes bei meiner Entscheidung? Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung, sagt Paulus. Er ist nicht ein Gott des Chaos und der Unruhe. Wo Gott herrscht, da ist zwangsläufig Frieden. Also wo Gott wirklich mit seiner Gegenwart ist, da ist Frieden. Da ist kein Chaos. Ja, wie wird zum Beispiel das Millennium oder das Tausendjährige Reich auch genannt? Das Friedensreich. Und Paulus sagt in Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern was? Friede und Freude im Heiligen Geist. Friede ist eine Frucht des Geistes. Wenn wir also vor einer Entscheidung stehen und uns fragen, ja, will Gott das wirklich von mir? Dann tun wir gut daran, darauf zu achten, ob uns in dieser Frage auch der Friede Gottes und seine Freude bestimmt. Aber da gibt es noch einige, wie soll ich sagen, Feinheiten. Möchte ich jetzt kurz darauf eingehen. In Philipper 4, Vers 6 und 7, da schreibt Paulus das Folgende. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenden wir diese Verse auf das Thema heute an. Natürlich beten wir inständig, wenn wir in einer Sache Gottes Wille erkennen wollen. Und wenn dann im Gebet Freude und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, kommt und unser Herz erfüllt, dann können wir das als gutes Zeichen werten. Aber hier ist der Zusammenhang zwischen Gebet und Frieden sehr wichtig. Es geht um Gebet und Frieden. Denn Gebet, das ist der gelebte Ausdruck unserer Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Christsein ist ja nicht eine Reihe von Regeln befolgen, sondern es ist Beziehung, Gemeinschaft mit Gott selbst. Denn es ist durchaus möglich, ohne Gebet irgendeinen natürlichen Frieden zu fabrizieren, der vorübergehend ist und je nachdem sogar fatale Folgen haben kann. Einerseits, es funktioniert tatsächlich, habe ich gehört, ich habe es nicht ausprobiert und habe es auch nicht vor, durch Meditation und Selbstentleerung kannst du in irgendeinen Zustand kommen, wo du dich ganz friedlich fühlst. Gewisse Substanzen helfen auch dabei. Oder andererseits, indem wir uns unablässig mit Vergnügungen ablenken und uns selbst innerlich abtöten, kannst du dich auch voll friedlich fühlen. In der Ausbildung hatte ich einen Kollegen, der war immer sehr gechillt. Inzwischen weiß ich, warum er immer so gechillt war. Das ist nicht der Friede, der allen Verstand übersteigt. Treten wir aber dagegen im Gebet bewusst vor unserem Vater im Himmel, dann kommt eben der übernatürliche Frieden, der unabhängig ist von den Umständen und von allem, was wir tun könnten, wenn wir mit seinem Willen in Einklang stehen. Das heißt, ich habe eine bestimmte Sache oder Entscheidung auf dem Herzen. Ich bete und flehe deshalb zu Gott, ich bitte um seine Weisheit und um die Leitung seines Geistes. Und während ich das tue, erfüllt sein Friede und seine Freude, seine Ruhe mein Herz. Und das immer und immer wieder, wann immer ich für diese eine Sache bete. In diesem Fall darf ich tatsächlich im Glauben annehmen, dass mich Gottes Geist dorthin drängt und nicht der Geist des Widersachers. Denn der Teufel und die Dämonen und auch nicht unser eigener Stolz, sie können den Frieden Gottes nicht nachahmen, wenn wir beten. Das können sie nicht. Das heißt aber im Umkehrschluss, das ist auch wichtig, habe ich auch schon erlebt, falls ich in einer Sache bete und dabei immer und immer wieder unruhig bleibe und murre und der Zorn einfach nicht weggeht oder die Unzufriedenheit, da muss ich davon ausgehen, dass mich Gottes Geist nicht zu diesem Anliegen treibt, wenn ich einfach keinen Frieden finde. Dann ist das einfach nicht Gottes Wille und dann kann ich murren, kämpfen, schimpfen, bis ich grün und blau und lila blass werde. Es wird nicht funktionieren. Hier wird es in der Praxis aber kritisch, wenn wir nicht das Gebet von unserem sonstigen Innenleben unterscheiden. Denn, Hand aufs Herz, unsere Gefühle, was tun die? Die fahren oft Achterbahn. Also das ist nicht so, dass wir in einer Limousine sitzen und man merkt kein Hoppeln. Nein, es ist ein Durcheinander oft in unserem Herzen. Mal sind wir völlig in der Ruhe und mal sind wir völlig aufgelöst und das in ein und derselben Sache. Und das vielleicht innerhalb weniger Minuten. Darum ist das regelmäßige Gebet so unfassbar wichtig. Denn Jesus verspricht, dass er den Heiligen Geist allen gibt, also unser Vater im Himmel gibt den Heiligen Geist allen, die was? Die ihn darum bitten. Aber eben, was müssen wir tun? Darum bitten. Und weil wir so begrenzt sind und weil unsere Gefühlswelt auch so ein Durcheinander sein kann, dürfen wir nicht aufhören mit dem Bitten, Beten und auch Flehen. Paulus und unser Herr selbst, sie verknüpfen auch dieses unablässige Gebet, immer wieder beten, auch mit dem Befehl oder dem Aufruf, dass wir uns nicht sorgen sollen. Ja, das sagte mir, denn das ist der Schlüssel. Wir sollen uns nicht sorgen. Denn was machen Sorgen mit uns? Sie machen uns bitter. Sie machen uns unruhig und eben oft auch zornig. Sorgen lassen uns gegen Gott murren und rebellieren. Sorgen verdrängen den Frieden, den Gott uns schon lange geschenkt hat. Sorgen ist ein Ausdruck des Unglaubens. Und so kann es vorkommen, dass wir in einer Sache beten. Gott uns Freude und seinen Frieden gibt, aber kaum haben wir Amen gesagt, da öffnen wir schon wieder den Sorgenschrank und schwupp, der Frieden ist dahin und wir murren wieder, weil es nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Erlaubt mir kurz ein persönliches Zeugnis. Ich hoffe, es ist nicht zu persönlich, also ich werde nichts Konkretes sagen. Aber so ging es mir, weil ich so ein Durcheinander habe manchmal, dass ich in einer Sache immer wieder gebetet habe und da war immer der Friede Gottes da. Aber sonst im Alltag habe ich mich immer wieder gesorgt und geärgert und da war kein Friede da. Und dann kam ich sogar so weit in meinem verqueren Denken, ich wollte gar keine stille Zeit mehr machen, weil es so im Widerspruch zum Sonstigen im Leben stand. Friede war in der stillen Zeit da, aber sonst im Alltag der Kampf. Der Friede Gottes, ich habe wieder stille Zeit gemacht, ne? Aber der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, hängt eben nicht an unseren Umständen oder an den Anfechtungen innerlich und äußerlich, sondern an unsere Beziehung zu Gott. Und wenn wir im Gebet vor ihm treten, mit Demut und mit Bitten und Flehen, dann wird der Friede, der alles Verstehen übersteigt, auch unsere Herzen immer wieder erfüllen, wenn wir uns vor ihm demütigen. Und das ist das Wunderbare an unserem Gott, dass nicht nur tausendmal und nach dem tausendundersten Mal sagt Gott, okay, jetzt habe ich dir in ein und derselben Sache so oft meinen Frieden geschenkt. Jetzt ist aber gut. Hä? Jetzt gebe ich dir keinen Frieden mehr, wenn du deswegen betest. Selber schuld du nach. Nein, das wird nicht passieren. Denn was ist unser Gott? Er ist Friede. Er ist Friede. Wenn etwas von ihm ist oder mit seinem Willen übereinstimmt, dann wird diese Sache zwangsläufig zu einem Pol des Friedens und der Freude, wenn wir im Gebet vor ihn treten. Und das immer wieder. Gott ist nicht wie wir Menschen, der irgendwann mal genug hat. Gott ist Friede. Aber umgekehrt ist es eben genauso. Das ist wichtig. Wenn ein Anliegen für unser Leben nicht mit Gottes Willen übereinstimmt, da können wir da auch tausendmal zu ihm gehen. Und wir werden doch immer unruhig, friedelos und murrend bleiben. Es besteht wohl die Gefahr, dass wir etwas erzwingen, was nicht gut für uns ist. Diese Gefahr besteht wohl. Aber es besteht niemals die Gefahr, dass Gott uns im Gebet in einer falschen und bösen Sache seinen Frieden schenkt. Denn der Heilige Geist ist gut. Wie es der Apostel Jakobus so eindrücklich sagt, in dieser Stelle möchte ich auch vorlesen, ein längerer Abschnitt, Jakobus 4, Vers 2 bis 8, und lassen wir das doch auch zu unseren Herzen reden, auch in Bezug auf den Frieden Gottes, Jakobus 4, Vers 2 bis 8. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Leidenschaften zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht der Gott, widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünde, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Deshalb ist das demütige Gebet auch so wichtig. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Und wenn wir dies nach dem Vorbild unseres Herrn Jesus beten, wird der Heilige Geist uns auch nicht in eine Falle tappen lassen, sondern wir werden seinen Frieden erhalten, wenn wir uns nach seinem Willen ausstrecken. 1. Johannes 5, Vers 14. 1. Johannes 5, Vers 14. Denn dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas erbitten, das seinem Willen entspricht. Kommen wir zum 7. und letzten Punkt. Jetzt, was sagt mein Herz zu dieser Entscheidung oder meiner Entscheidung? Diese Frage scheint heikel, ist aber ganz einfach, wenn wir die 6 vorhergehenden Fragen berücksichtigt haben. Vor allem die ersten 3 des Gehorsams gegenüber Gottes Wort, der Liebe und der Heiligung. Nehmen wir einmal an, vor uns liegen 2 Wege. Wir beten darüber und siehe da, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, bestimmt unsere Herzen für beide Wege. Warum? Weil beide Entscheidungen gut wären. Was nun? Dazu verrate ich zum Schluss ein Geheimnis in Anführungszeichen, das für viele Gläubige ziemlich furchterregend sein kann. Aber es muss nicht furchterregend sein. Aber das ist die hohe Würde der Kinder Gottes. Galater 5, Vers 13 bis 14. Galater 5, Vers 13 bis 14. Dort sagt Paulus das Folgende. Ihr seid zur Knechtschaft berufen. Ich merke, ihr kennt die Bibel sehr gut. Nein, ihr seid zur Freiheit berufen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Brüder und Schwestern natürlich. Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen. Nur nehmt die Freiheit nicht zum Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du bist frei. Das ist das Geheimnis. Noch einmal Augustinus: Liebe und tu, was du willst. Es ist wirklich wahr, das christliche Leben ist das Leben der Freien, nicht der Gebeutelten und Geschlagenen, auch wenn wir geschlagen werden. Aber im Herrn sind wir frei. Es gibt nicht nur diesen einen Weg. Und wenn du bloß irgendwo einen klitzekleinen Fehler machst und irgendwo stolperst und dich irgendwo nicht richtig danach gedacht hast oder was weiß ich, dann hast du für immer deine göttliche Bestimmung verpasst und du bist in eine Sackgasse gefangen. Nein, das ist nicht das Leben eines Christen. Du bist frei. Gehorsam gegenüber Gottes Wort, Liebe und das Streben nach Heiligung, sie machen dich frei. Also die Menschen, die ich kennengelernt habe, die den Glauben bekennen, diejenigen, die auf mich den frohsten und freisten Eindruck gemacht haben, waren auch immer die Menschen, von denen ich sagen musste, ja, ihr Leben stimmt wirklich mit dem überein, was sie bekennen. Wenn wir für unseren Herrn leben, dann engt uns das nicht ein, sondern es lässt uns, um es mal so zu sagen, unser volles Potenzial entwickeln und, jetzt kommt auch das Schöne, es lässt uns dann auch das Richtige erwünschen. Psalm 37, Vers 4, ein viel zitiertes und eben auch sehr wahres Wort. Psalm 37, Vers 4, habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Die Beherzigung der ersten sechs Fragen, die wir betrachtet haben, insbesondere der ersten drei Fragen, das ist die Lust am Herrn in die Praxis umgesetzt. Und hier kommt eben der herrliche Clou, das Befreiende für Gläubige. Du erhältst unter diesen Umständen, was dein Herz begehrt. Denn dein Herz, was tut denn dein Herz dann schon? Es streckt sich nach dem Willen Gottes aus. Es will ja Liebe üben. Es will in der Heiligung wachsen. Es will auf Gottes Wort hören. Und es will den Frieden des Heiligen Geistes. Und ein solches Herz, das darauf ausgerichtet ist, bei aller Schwachheit, ein solches Herz wird auch das Richtige wünschen. Das, was gut ist für dich. Weil, noch einmal, Gottes Geist ist gut. Das Zeugnis eines Bibellehrers, das hat mich da sehr bewegt und mir persönlich auch geholfen. In einer Sache, die ihm auf dem Herzen lag, wollte er unbedingt Gottes Willen tun. Und er hatte so Angst, dass er nicht Gottes Willen tut. Und er ist von Natur aus einer, der zur Melancholie neigt und zum Hinterfragen und Hinterfragen, nochmal Hinterfragen. Zum Thema, das so sehr sein Herzensanliegen war, las er sämtliche Bücher, die er finden konnte. Pro und Contra. Er las und las und er studierte und forschte und betete und flehte. Aber er konnte sich einfach nicht zu einer Entscheidung durchringen. Da hörte er die Stimme des Heiligen Geistes. Nicht buchstäblich, er war kein Charismatiker und ist es auch nicht geworden. Aber es war ein Gedanke, der ihm kam. Und er erlangte sofort Klarheit und diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Gott sagte zu ihm sinngemäß: Du fragst zwar ständig, was ich will, aber was willst du denn? Der sagt, ja, ach Herr, du weißt, was ich will und ich will dir da so gerne dienen. Ja, worauf wartest du dann noch? Und da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Er hatte ja schon längst sämtliche geistlichen Prinzipien bedacht, die er bedenken konnte. Er hatte sich ja schon längst völlig seinem Herrn ausgeliefert. Der Wunsch, der jetzt in seiner Seele brannte, wartete nur doch darauf, von seinem Herrn erfüllt zu werden. Aber dafür musste er auch auf diesen Weg gehen, den er schon so lange vor Augen hatte, aber bei dem er sich nicht getraut hatte, ihn zu betreten. Das alles heißt nicht, dass wir uns nicht irren können, dass wir nie strauchen werden und wieder aufstehen müssten, dass wir nie Schwierigkeiten haben oder dass das Leben ein Spaziergang ist. Im Gegenteil. Aber es bedeutet, dass wir als Christen wirklich nicht in Angst und Panik leben müssen. Gott ist für uns, er ist nicht gegen uns. Er lässt uns in diesem Sinne auch nicht etwas tun, was wir selbst gar nicht wollen. Selbst wenn es unangenehme und schwierige Dinge sind, gibt er uns dafür, wie Paulus betont, was? Das Wollen und das Vollbringen. Philipper 2, Vers 13. Das ist auch etwas, was mich so beeindruckt an Geschwister im Herrn, die mit ihrem Herrn leben und plötzlich auf wirklich furchtbare Wege geführt werden. Und da ist trotzdem Freude im Herrn da. Natürlich sind da auch die Tränen, die Anfechtungen, die Ängste, die Sorgen, die Nöte, weil wir Menschen sind. Aber sie sind auf ihren Herrn ausgerichtet und ihr Herr ist tatsächlich bei ihnen. das ist nicht nur dahingesagt. Wir müssen nur aufrichtig nach seinem Willen fragen, denn die Frucht des Heiligen Geistes ist, es ist und es wird immer so bleiben, Freude und Frieden. Und so ist es, wenn wir die ersten 6 Fragen bejahen können. Wenn wir also die ersten 6 Fragen bejahen können, dann ist das Ja unseres Herzens zu einem bestimmten Weg nicht etwa ein Fallstrick, sondern es ist tatsächlich eine Bestätigung. Der Teufel, er will uns einflüstern, und damit komme ich zum Schluss, dass Gott der große Spielverderber ist, der Sadist, der uns quält, der Tyrann, der uns umherhetzt, der, dem wir nie etwas recht machen können, der, der seinen Willen vor uns verbirgt und uns dann Vorwürfe macht, wenn wir uns irren oder versagen. Aber das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Gottes Wille ist nicht nur für die Eingeweihten oder für die besonders Erleuchteten oder für die, die die Vollkommenheit schon erreicht haben. Um seines Namens willen möchte er alle seine Kinder, auch die Schwächsten, auf rechter Bahn führen, und zwar gerne und ohne ihnen einen Vorwurf zu machen. Die 7 Fragen, die mir geholfen haben und die ich euch jetzt vorgelegt habe, sie sind keine Garantie, dass wir nie mehr einen Fehler machen werden. Aber wir haben ja auch ohne diese Fragen die Gewissheit, dass in der Gemeinschaft mit Christus die Liebe Gottes uns wann verlässt? Nie, niemals. Und mit diesen Fragen auf der Grundlage von Gottes Wort haben wir eine Hilfe zur Hand, die Weisheit in die Praxis umzusetzen, die Gott uns ja ohnehin schenken will. Wie erkennst du Gottes Willen in deinem Leben? Vielleicht ist es für dich auch eine Hilfe, diese 7 Fragen oder einige davon zu bedenken. Und damit stehst du auch auf festem Boden. Noch einmal die Fragen. Erstens, steht meine Entscheidung in Einklang mit Gottes Wort? Denn Gehorsam schützt mich im Alltag. Zweitens, fördert meine Entscheidung meine Liebe? Denn Liebe treibt alle Furcht vor falschen Entscheidungen aus. Drittens, fördert meine Entscheidung mein Wachstum in der Heiligung? Denn Heiligkeit bewahrt mich vor Dummheit. Viertens, steht meine Entscheidung in Einklang mit vorherigen Lebensführungen Gottes? Denn das Achthaben auf Gottes Hand in meinem Leben macht mich weise. Fünftens, gibt es Bestätigung für meine Entscheidung? Denn Bestätigung zeigen mir die Türen, die Gott für mich öffnet. Sechstens, habe ich den Frieden Gottes bei meiner Entscheidung? Denn Gottes Willen zu folgen bringt Frieden und Freude, nicht Unruhe und Angst. Siebtens, was sagt mein Herz zu meiner Entscheidung? Denn Gott gibt mir, wenn ich aufrichtig nach ihm frage, den Willen zu dem, was er für mich will. Dem aber, der unser Herz wie ein Wasserbach lenken kann, der seine Kinder auf ebener Straße führt um seines Namens willen und sie nicht verlässt, sondern bewahrt, und denen, die ihn lieben, alles zum Guten gereichen lässt, der gemäß der Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder erdenken. Ihm sei die Herrlichkeit in unserem Leben und in Christus Jesus bis in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten soeben eine Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf auf Radio Neue Hoffnung. René Malgo sprach zu Ihnen zum Thema: Wie erkenne ich Gottes Willen in meinem Leben? Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgliche Hilfe wünschen, bitten wir Sie herzlich, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Sie finden uns im Internet unter www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Anschließend an diese Sendung haben wir noch wichtige Informationen für Sie bezüglich Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten. Bleiben Sie also bitte dran!